Jasmin Rita hat das Buch Orca-Wale geschrieben. Erzählungen und Erinnerungen. Erschienen ist es bei Fortfolgendes. Dass Jasmin sich jetzt Autorin nennt, das war ein großer Schritt und ein langer Weg. Mehr erzählt sie im Podcast. Viel Spaß beim Hören.
Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Christina Häusler.
Hallo Jasmin, ich freue mich, dass es endlich mit unserem Gespräch klappt. Herzlich willkommen im Podcast Die Leserinnen.
Hallo, guten Morgen. Freut mich sehr.
Wir hatten uns eigentlich schon lange verabredet, aber dann kam immer dies, das, Ananas dazwischen. Und jetzt hat es fast spontan geklappt, hervorragend.
Ja.
Wir haben uns kennengelernt über ein Empowerment-Festival, das in Stuttgart stattgefunden hat. Mhm. Und haben da beschlossen, dass du auf jeden Fall in den Podcast kommen musst, denn du hast dein, und jetzt darf ich nicht durcheinander kommen, zweites Buch veröffentlicht.
Mein zweites Buch, mein erstes Buch für Erwachsene, genau.
Genau, bei Fortfolgendes ist erschienen Orca-Wale, Erzählungen und Erinnerungen. Ich habe es hier in der Hand. Ich finde es nicht nur gut, ich finde es nämlich auch schön. Und bin gespannt, was du mir alles dazu erzählst, denn wir hatten uns im Vorfeld ja schon ein bisschen unterhalten, dass eigentlich auch dein Weg hin zu schreiben und sich zu trauen zu schreiben. Allein das finde ich schon so feministisch und stark. Denn es gibt, genau wie in der Podcast-Welt, so viele Männer, die ein großes Selbstbewusstsein haben und denken, sie könnten schreiben. Und beim Deutschen Buchpreis gab es ja diesen wunderbaren Eklat gerade.
Oh Gott, ja, hör auf.
Ich lese die ganze Zeit bei Tag- und Nacht-Blog bei Nicole Seifert.
Ja.
Die ist voll auf 180. Also wirklich die amüsantesten Bonmots, die um ja. diese ganze Causa noch dazukommen, dass er so wahnsinnig wütend ist, dass er eigentlich schon jeden Preis gewonnen hat, dass er aber auch noch 35.000 Euro Steuerschulden hat. Vielleicht braucht er diesen Preis deshalb ganz dringend.
Ja, aber hast du auch gelesen, dass er die Steuerschulden ja nur hat, weil er seine anderen Preisgelder alle nicht versteuert hat?
Das ist unglaublich. Unglaublich.
Dann hat er ja, der arme Mann hat ja auch noch so große Scheidungskosten.
Ah,
warum nur? Warum komisch. Möchte sich jemand von dem scheiden lassen? Man kann es gar nicht glauben.
Seltsam.
Ach ja.
Naja. Auf jeden Fall ist es wirklich herrlich mit anzusehen aus der Ferne, was da so abgeht. Vielleicht kriegst du auch mal einen tollen Preis für dein Buch.
Ja, das natürlich, da gehe ich natürlich davon aus.
Hervorragend. Was mir so gut gefällt an deinem Buch, ich schicke es direkt vorne weg, ist erstmal der Titel Orca-Wale, denn when you know, you know. Orca-Wale und Feminismus und Wechseljahre. Ich denke da immer sofort auch an die Wechseljahre. Orca-Wale sind die Tiere, die Wechseljahre haben, wo die Weibchen dann immer noch leben. In der Tierwelt sind normalerweise die Weibchen dann nämlich nicht mehr da, sondern die sind gebärfähig oder nicht oder nicht existent. Und Orca-Wale übernehmen neue Aufgaben, wenn sie nicht mehr gebären.
Genau, in den großen Familien, die es dann gibt. Weil Orca-Wale sind ja auch die oder eine der wenigen Tierarten, die sich um ihre Jungen länger kümmern und wo die Jungen auch bei den Müttern bleiben und dann einfach Teil der Familie sind, auch wenn die Mütter neue Jungtiere bekommen.
Spoiler,
ist
es
auch
gibt
Teil der
natürlich auch
Geschichte,
eine
aber ich will
Geschichte.
nicht spoilern.
Ja, eben, es gibt auch eine Geschichte, die so heißt.
Genau.
Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass es Kurzgeschichten sind, weil irgendwie habe ich total gegiert, mal wieder Kurzgeschichten zu lesen. Eine Zeit lang habe ich alle Alice Munro Bücher verschlungen und habe das total genossen, dass einfach immer wieder was Neues kommt und dass es nicht ein ganzer Roman ist, sondern ein bisschen so wie Serie lesen, wo man so wegbingen kann. Wie war dein Weg hin zum dahin, dass du sagst, ich bin Autorin, ich veröffentliche ein Buch? Weil darüber haben wir im Vorfeld ein bisschen gesprochen und ich glaube, das ist hier ein wunderbarer Ort, um darüber nochmal zu sprechen.
Oh ja, das ist eine lange Geschichte. Und das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich es gesagt habe, ich bin Autorin. Es ist noch gar nicht so lang her. Ich glaube, dieses Jahr im Frühsommer habe ich das erste Mal als mich jemand gefragt hat, und was machst du so, gesagt, ich schreibe Bücher. Weil ich davor immer gesagt habe, ich unterrichte, was ja so mein Brotjob ist, und dann vielleicht dazu noch gesagt habe, ach, und ich schreibe so Geschichten oder so. Aber da habe ich das erste Mal gesagt, ich schreibe Bücher. Ja, wie bin ich da hingekommen? Also ich habe mir schon immer Geschichten ausgedacht. Ich habe auch ab da, wo ich schreiben konnte, Geschichten geschrieben. Die ersten habe ich mit der alten Schreibmaschine von meiner Mama getippt und mit zwei Fingern, und meine Eltern mussten die dann so zusammentackern, dass es ein Buch gibt aus irgendwie 4 Blättern oder so. Und ich habe eigentlich dann auch immer weitergeschrieben, aber eigentlich nur für mich. Also ich habe die Geschichten auch oder die Texte, die ich geschrieben habe, auch mit niemandem großartig geteilt oder so, weil mir da auch einfach der Mut gefehlt hat. Also gerade so als Jugendliche oder so hätte ich dann auch gedacht, vielleicht lacht mich jemand aus oder findet es albern oder wie man halt so ist, wenn man in der Pubertät ist. Und dann habe ich studiert, Literaturwissenschaften und Sprachwissenschaften, und habe mich viel mit Literatur eben in der Theorie beschäftigt und wollte eigentlich Journalistin werden. Habe dann also eher Sachtexte geschrieben und habe auch da irgendwie immer noch nicht so den Moment gefunden, wo ich mich dann getraut hätte, jemand anderem zu zeigen, was ich so schreibe. Und das Ganze hat wirklich richtig lang gedauert, also so bis ich dann eigene Kinder hatte und für die Geschichten erfunden habe. Weil die halt häufig dann, also wollten natürlich immer vorgelesen haben, aber ab und zu wollten sie dann auch mal, dass ich was selber erfinde mit einer Figur aus dem Buch, das sie gerade mochten, oder mit ihnen als Figur oder so. Und dann kam irgendwann so der Moment, wo dann mein Mann auch die Geschichten erzählen sollte, die ich immer erzähle, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe. Und das ging dann nicht, weil er ja die nicht kannte.
Oh.
Dann hat er zu mir gesagt, ja, du musst mir die aufschreiben, dass ich die dann auch lesen kann. Und das waren so die ersten Momente, wo ich tatsächlich dann auch mal jemand anderen als meine Kinder, nämlich meinen Mann, was hab lesen lassen. Also für meinen Sohn musste ich immer Geschichten erfinden aus dem Piratenkindergarten. Den hatte er sich überlegt. Ein Kindergarten auf einem Piratenschiff, und die kleinen Piraten sind da halt untergebracht, während die Großen zu ihren Piratenjobs nachgehen. Und dann hat sich das langsam so ein bisschen ausgebreitet. Also meine Tochter und ihre Freundin haben dann mal gespielt und haben Prinzessinnen gespielt, die gleichzeitig Superheldinnen waren, und kamen zu mir und haben gesagt, wieso ist es eigentlich in den Märchen immer so, dass die Prinzessinnen gerettet werden müssen? Es wäre doch viel besser, die würden sich selber retten. Und ich habe gesagt, ja, klar, stimmt. Und so haben sie es dann gespielt, und ich habe drüber nachgedacht, und dann habe ich angefangen und habe klassische Märchen von Grimm genommen und habe die umgeschrieben. Also mit starken Mädchen, starken Frauenfiguren, die dann mal den Prinz retten, oder mit dem Wolf vom Rotkäppchen, der eben gar nicht böse ist, sondern Angst vor der Dunkelheit hat, und lauter so Geschichten. Und dann habe ich sie das erste Mal jemand außerhalb der Familie lesen lassen, nämlich ich habe sie dann der Mama von der Freundin von meiner Tochter gegeben, die da mitgespielt hatte. Und die hat die ihr dann auch vorgelesen und hat dann zu mir gesagt, also die sind echt richtig gut, die musst du noch mehr Kindern und Eltern zugänglich machen. Und dann habe ich mich getraut und habe Kindergeschichten an Verlage geschickt, wie ich jetzt weiß. Natürlich total falsch, also als völlig unbekannte Autorin einfach willkürlich an irgendwelche Verlage. So macht man das ja nicht, aber das wusste ich zu der Zeit nicht. Aber es hat sich ein kleiner Verlag gefunden, der an meinen Geschichten interessiert war. Und das wiederum hat mir dann so einen Boost gegeben, dass ich mich dann noch getraut habe, mich bei einer Literaturagentur zu bewerben. Eine Literaturagentur für Kinder- und Jugendbuch, Arteaga in Berlin, die mich dann auch gleich unter Vertrag genommen haben, und dann hat das Ganze so ein bisschen begonnen. Also dann ist im Frühjahr dieses Jahr ist mein erstes Kinderbuch erschienen, Norbert tanzt heißt es. Es geht um ein Nilpferd, das gerne Ballettunterricht möchte. Die Eltern sind etwas skeptisch, weil sie sagen, also Nilpferde tanzen nicht, die schwimmen. Was willst du denn da rumtanzen? Das ist doch Quatsch. Aber Norbert bekommt Hilfe von der Ballettlehrerin im Dschungel, und letztlich stellen auch die Eltern fest, dass das eben einfach das ist, was ihrem Sohn Spaß macht, und dass man das deswegen unterstützen sollte. Genau, und nachdem ich da dann auch immer mehr positive Resonanz bekommen habe, habe ich dann auch angefangen, meine Kurzgeschichten für Erwachsene, die ich nebenher auch immer schon so geschrieben habe, an Literaturzeitschriften zu schicken und an Literaturwettbewerbe und hatte das Glück, dass ich auch da echt viel positive Resonanz bekommen habe. Ich bin veröffentlicht worden in ein paar Zeitschriften und Anthologien. Ich habe bei einigen Wettbewerben was gewonnen. Und dann habe ich meine gesammelten Kurzgeschichten aus den letzten Jahren eben an Fortfolgendes geschickt. Und das war dann echt wieder so ein richtig toller Moment, weil ich glaube, ich habe Donnerstagabends oder so habe ich das losgeschickt und Samstagmorgens um 6 hatte ich eine Nachricht vom Verleger: Oh, wir möchten gern mit Ihnen telefonieren. Also man muss dazu sagen, der hat auch ein kleines Kind und arbeitet gern zu solchen Zeiten. Aber das wusste ich ja zu der Zeit nicht. Also dachte ich so, wow, super. Genau, und jetzt sind sie da, meine Orca-Wale. Am 17. Oktober sind sie erschienen und es ist immer noch ganz, ja, ganz verrückt irgendwie.
Du widmest dein Buch ja auch deiner vergangenen Jasmin sozusagen, der kleinen Jasmin,
Genau.
die Angst hatte, beschämt zu werden, weil sie Texte schreibt, die vielleicht irgendjemandem nicht gefallen könnten oder die irgendjemand niedermachen könnte, weil die Person vielleicht neidisch ist,
Ja.
dass du sowas machst und sie selber nicht.
Ja,
Was würdest du
genau.
der Jasmin jetzt sagen?
Oh, ich würde der super gern sagen, trau dich das früher. Also gib da nichts drauf, dass manche Leute damit nichts anfangen können oder es vielleicht auch nur verwenden wollen, um dich klein zu halten, sondern trau dich einfach früher. Also das ist wirklich das, weswegen ich auch das Buch meinem vergangenen Ich gewidmet habe, weil ich mich frage, okay, was wäre denn gewesen, wenn ich mich einfach schon vor 20 Jahren getraut hätte? Wo wäre ich dann jetzt? Und wie schade, dass es nicht geklappt hat. Aber auf der anderen Seite eben auch meinem vergangenen Ich zeigen will, siehst du, jetzt hat es doch geklappt, hier ist dein Buch. Und deswegen ist es meinem vergangenen Ich gewidmet, genau.
Wir haben auch zusammengefunden, weil wir sozusagen einander vorgestellt wurden und du bist mir mit den Worten vorgestellt worden. Jasmin, die schreibt feministische Bücher. Nee, weil da war es noch queer-feministische Bücher. Das wurde
Ja,
einfach
das ist ja
dazu
auch nicht so
erfunden.
falsch. Das ist auch nicht so falsch. Ich schreibe nur nicht nur queer-feministisch. Also ich schreibe auf jeden Fall feministisch und zum Teil auch queer, würde ich sagen. So, ja.
Ja.
Genau.
Und wie bist du dazu gekommen, dir genau dieses Thema dann zu schnappen? Du könntest ja über alles schreiben.
Das habe ich gar nicht aktiv irgendwie so entschieden. Also das ist einfach so gekommen. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass ich mich sehr viel mit Feminismus beschäftige, dass ich mich auch schon bestimmt, ja, so 5, 6 Jahre mit weiblicher Literatur beschäftige. Bin da auch so eins von den großen Fangirls von Nicole Seifert, weil mich auch, als ich mich damals dann mit ihrem Projekt Frauenliteratur beschäftigt habe, mir auch so krass bewusst geworden ist, dass eben in meinem Studium, also ich habe von, lass mich überlegen, 2002 bis 2008 habe ich Literaturwissenschaften studiert, vergleichende Literaturwissenschaften, also Literatur auf Deutsch, Englisch und Französisch. Und wir hatten da so Leselisten, die wir fürs gesamte Studium bearbeiten sollten. Da waren pro Sprache so 100 Texte drauf und wir sollten da eben so viele wie möglich im Laufe unseres Studiums lesen, parallel zu dem, was wir eh für Seminare und Vorlesungen lesen mussten. Und jetzt macht tatsächlich meine Kaffeemaschine Lärm, Entschuldigung. Und da waren so gut wie keine Texte von Autorinnen drauf. Und es hat aber keiner hinterfragt, ich auch nicht. Das war irgendwie so normal. Also niemand hat
Männer sind
irgendwie
Künstler, Frauen
darüber
sind
gewundert.
Ausnahmen.
Genau. Und auch die Dozentinnen und Dozenten, also wir hatten, wenn dann mal so, also wenn mal eine Frau irgendwie da in Erscheinung getreten ist, dann war das eine wissenschaftliche Assistentin oder eine Doktorandin oder so. Aber und die waren dann kurz da für ein Semester oder irgendwas, aber dass da wirklich jemand mal eine Professur inne hatte oder eine Privatdozentenstelle oder so, nix. Und genau, das wurde mir da wirklich auch erschreckend klar. Und ich habe dann auch angefangen, wirklich bewusst nur noch Bücher von weiblichen Schreibenden zu lesen. Und ja, letztlich sehe ich sowieso das eigentlich so, dass man immer dann Texte schreiben kann, die überzeugend sind und die andere erreichen und berühren und zum Nachdenken bringen, wenn die Texte möglichst nah an einem selbst sind. Und deswegen setze ich mich nicht hin und schreibe einen Text über einen, keine Ahnung, 80-jährigen Rentner oder so, der in einem Altenheim lebt, weil ich bin kein Mann, ich bin kein Rentner und ich lebe in keinem Altenheim und ich glaube, das würde einfach auch nicht überzeugend enden, so. Und deswegen sind meine Texte, ja, meine Texte haben weibliche Protagonistinnen, meistens, ganz selten auch mal Männer, aber dann auch aus Gründen. Die sind meistens marginalisiert, also zum Teil einfach dadurch, dass sie Frauen sind, aber es kommt auch noch anderes hinzu, dass sie queer sind, dass sie Fluchthintergrund haben, dass sie alt sind, dass sie einsam sind, was auch immer. Und ich denke, diese Figuren werden in der Literatur viel zu wenig abgebildet, kriegen viel zu wenig Platz, viel zu wenig Resonanz, und das muss sich ändern. Und deswegen sind das meine Figuren und deswegen sind meine Texte so, wie sie sind. Aber dass, wenn man dann alle Texte hier auf einem Stapel liegen hat, wie das dann bei mir so war, beim Manuskript für Orca-Wale, und dann wirklich so feststellt, okay, das ist eigentlich feministische Literatur, das kam auch für mich eher überraschend.
Sehr
Wie
spannend.
gesagt, ich habe das nicht aktiv entschieden oder so.
Aber es ist doch eigentlich dann noch viel schöner, dass wenn man eigentlich aus sich selbst heraus
Genau.
Dinge schreibt und hinterher dann feststellt, oh, das ist ja genau der Schwerpunkt, den ich mir eigentlich auch wünschen würde, wenn ich mir vorher überlegen könnte, was ich
Genau,
so schreibe.
genau, genau.
Ganz
Das ist
gut.
auch das, was ich selbst gern lesen würde. Das ist das, wo ich denke, das sollte meine Tochter später lesen. Im Moment ist sie noch ein bisschen zu jung dafür, aber ja, das sind so die Texte, die ich Frauen wünsche einfach.
Und wie ist es mit Norbert? Hast du den vor allem für deine Kinder geschrieben? Kommen da noch mehr Bücher? Darf ich das direkt fragen? Weil ich finde, der Kindergarten auf dem Piratenschiff, ich hätte hier einen Leser. Ich hätte es jetzt schon einmal verschenkt.
Also Norbert habe ich für meine Kinder geschrieben, auch aus einem ganz, also aus einem Anlass, der tatsächlich aus unserer Familie kam. Also meine Kinder waren zu der Zeit oder hatten beide zu der Zeit damit zu kämpfen, dass sie nicht den klassischen Genderrollen entsprochen haben. Mein Sohn hat eben begeistert getanzt und gesungen und musiziert und hat da im Kindergarten immer wieder zu hören gekriegt, ja, aber Jungs tanzen doch nicht und das machen doch nur Mädchen und so. Und meine Tochter hat in der Zeit Fußball gespielt und hatte genau das Gegenteil, also hat da immer gehört, das ist doch kein Mädchensport und hatte so ein bisschen auch zu kämpfen in der Fußballmannschaft, die eben gemischt war in dem Alter noch. Und daraus ist Norbert entstanden, weil ich einfach zeigen wollte hier, es mag vielleicht sein, dass ein Kind sich was aussucht, was jetzt überraschend ist, was vielleicht nicht dem bekannten Interesse entspricht oder so. Aber letztlich sollten Kinder ja einfach auch erfahren, du kannst das machen, was dir gefällt, was dich interessiert, woran du Spaß hast. Und darin sollten sie Unterstützung erfahren. Und darum ging es mir da. Und so ist es mit dem Norbert geworden. Es gibt mit dem Norbert keine weiteren Bücher. Es gibt weitere Bücher, da ist allerdings noch nicht ganz klar, wann die erscheinen. Die Märchen sollen auch irgendwann erscheinen. Es soll ein Einschulungsbuch kommen, also sowas, was man verschenken kann, wenn ein Kind in die Schule kommt und so das Kind darauf vorbereitet, dass es eben die Schule besuchen soll. Genau, aber da gibt es jetzt keine so konkreten Daten oder so. Und der Piratenkindergarten ist leider tatsächlich bisher nur so eine private Geschichte. Aber ich kann dir mal die
Ah.
Ausdrucke schicken.
Ja, du musst es noch mal beim Verlag pitchen.
Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass Piratenbücher im Moment nicht so sehr nachgefragt sind bei den Verlagen jetzt. Ich glaube, bei den Leserinnen und Lesern schon, bei den Verlagen eher weniger, weil es eben auch so eine, ja, so eine Kultursache ist. Also weil Piraten halt auch solche Stereotypen sind, die vor allem in Kinderbüchern so dargestellt werden, wie Piraten an sich eigentlich gar nicht waren. Und vor allem eben Piraten letztlich einfach auch nichts Positives waren, obwohl sie halt so dargestellt werden. Und da machen die Verlage gerade so ein bisschen langsam in dem Bereich. Genau, deswegen im Moment kein Piratenkindergarten im Handel.
Sehr spannend, sehr spannend. Auch eine interessante Hintergrundinformation, finde
Ja,
ich,
ja.
dass die Verlage da offensichtlich bei den Kinderthemen auch noch mal ein bisschen tiefer gehen.
Ja, die werden da immer, immer awarer, auf jeden Fall.
Sehr, sehr gut. Weil da habe ich immer noch so ein paar Schätzchen im Regal, da denke ich, huh. Möchte ich so eigentlich nicht mehr vorlesen. Und bei
Ja.
den Märchen ist es tatsächlich so, meiner Großen habe ich ja noch mit Wonne Märchen vorgelesen, aber je länger ich drüber nachdenke, kann ich echt nichts mehr daran gut finden. Also ein bewusstloses Dornröschen, das geküsst wird, obwohl es nicht Ja sagen kann.
Genau.
Wie lange das gedauert hat, bis ich das geschnallt habe, weil da immer ja noch mein persönliches kleines Mädchen irgendwie. Ja, aber die
Genau.
liegt da und die muss gerettet werden. Nein, eigentlich sind 100 Jahre vergangen. Und wenn er
Ja.
noch 5 Minuten gewartet hätte, wäre sie nämlich eh aufgewacht.
Genau.
Bei Schneewittchen braucht man gar nicht erst anfangen.
Nee.
Ekelhaft. Also insofern, ich habe so ein Buch auch zu Hause, muss ich dir nachher mal schicken, wo so Märchen verdreht worden sind. Und ich habe auch ein Lieblingsbuch, was ich dann meiner Tochter vorgelesen habe, das hat mir eine ganz liebe Freundin geschenkt. 7 Tage, 7 Prinzessinnen. Und das sind nur
Aha.
Prinzessinnen, die anders sind, als man sich Prinzessinnen vorstellt.
Na
Die
cool.
eine, die will immer Drache spielen und trifft dann den Drachen. Also es sind immer Prinzessinnen und Drachen. Und dann die eine vergrault den Drachen, weil sie so stinkt, weil sie nie duschen will. Und das ist sehr lustig. Also so mit Prinzessinnen, die nicht so dem Klischee entsprechen, das allein finde ich schon so großartig.
Das stimmt, ja. Genau.
Wir machen jetzt was, was wir normalerweise nie machen oder anders. Das ist eine Premiere, weil es sich so großartig anbietet und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn du das gut findest, dann schreib mir doch, ob wir das öfter machen sollen. Und zwar wollen wir eine kleine Lesung hier machen bei die Leserinnen. Überraschung, wir lesen. Normalerweise ist es ja so, dass Barbara oder ich dann immer so Lesestellen dabei hatten. Also ich glaube, vor allem ich hatte immer Lesestellen dabei. Aber diesmal hast du sozusagen die Lesestelle dabei. Das ist ja eigentlich noch viel schöner, wenn die Autorin selbst ihre Lesestelle mitbringt. Hast
Genau.
du Lust, Jasmin? Okay, ich frage jetzt rhetorisch.
Ja.
Jasmin, bist du bereit, ihr?
Ich bin bereit, genau. Also ich sage aber vorher noch ein bisschen was zu den Texten insgesamt. Also du hast vorhin ja gesagt, dass mein Buch Orca-Wale heißt und den Untertitel trägt Erzählungen und Erinnerungen. Das heißt, das Buch ist tatsächlich auch zweigeteilt. Der erste Teil sind Erzählungen, also fiktive Erzählungen, die ich geschrieben habe. Und der zweite Teil sind Erinnerungen. Das sind literarisch bearbeitete auf jeden Fall, aber tatsächlich Erinnerungen aus meinem Leben, also Dinge, die tatsächlich passiert sind. Und die Texte sind alle unterschiedlich lang, weil ich eben Kurzgeschichten schreibe und es gibt ja keine Vorgabe, wie lang eine Kurzgeschichte sein muss. Und ganz selten schreibe ich auch mal was, das nennt sich Flash Fiction. Also Flash Fiction ist so super, super kurze Texte. Manchmal so zum Beispiel nur 100 Wörter, ganz selten auch mal nur 100 Zeichen. Meistens ist Flash Fiction so eine Seite oder so. Und so ist es jetzt auch bei dem Text, den ich gleich vorlesen will, weil wir natürlich jetzt auch nicht hier das halbe Buch vorlesen möchten. Also das ist jetzt eine der kürzesten Geschichten im Buch. Ja.
Flash Fiction ist es dann, ich kenne mich nicht so aus, ist es was, was man dann auch bei Poetry Slams mitbringt?
Kann man, ja. Aber Flash Fiction, das kommt ursprünglich, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, von Twitter. Also, dass Leute wirklich versucht haben, Geschichten eben in diese, wie viel waren es am Anfang bei Twitter? Ich glaube, 160 Zeichen oder so zu packen. Also, ob man es tatsächlich schaffen kann, da eben eine Geschichte in einen Tweet, zu stecken. Das war so die Idee. Und der Gedanke ist halt auch, daher kommt auch dieser Begriff Flash Fiction, dass es so ist wie ein Schnappschuss, also mit einem Blitz bei der Kamera, daher der Flash. Also so eine wirkliche sekundige Momentaufnahme, die da eben gezeigt wird. Letztlich eignet sich Flash-Fiction natürlich super, um es bei Poetry Slams vorzulesen, weil man da ja eh nicht so viel Zeit hat. Habe ich auch schon gemacht. Aber ich glaube, der Grundgedanke war dieses, man versucht in der kürzesten Möglichkeit eine Geschichte zu verfassen. Genau,
Also
aber
auch die
meine Geschichte ist
Bestformat.
nicht nur 160 Zeichen, sie ist etwas länger, also eine Seite hier.
Ich glaube, es waren sogar nur 140 Zeichen bei Twitter.
Echt, ich bin da schon, ich
Ja.
war schon so lange nicht mehr bei Twitter, ich weiß das gar nicht mehr. Ich bin jetzt immer nur noch bei Instagram, wo man so viel schreiben kann, wie man will. Und dann kann man immer noch schreiben, weiter geht's in den Kommentaren.
Das ist richtig, aber das neue Twitter ist ja auch Threads und eigentlich muss man seinen Twitter ja, sein X muss man eigentlich löschen.
Ja,
Irgendwann
das
schaffe ich es
stimmt.
auch zeitlich. Es ist nur
Ja,
bei mir eine Zeitfrage.
oder halt einfach brach liegen lassen, so wie es bei mir ist. Okay, kommen wir zu meinem Text. der Titel ist Ausbruch. Und ja, genau, ich lese einfach mal. Ausbruch. Als sie den Schlüssel ins Schloss stecken will, hat sie plötzlich wieder die Stimme der Frau im Ohr. Das ist doch nicht normal, sowas geht doch nicht. Empört hatte sie ihre Freundin angestoßen, in den Gang mit dem Waschmittel gezeigt, in dem Robert gerade einen seiner Wutanfälle hatte. Der Weichspüler, den sie ausgesucht hatte, war zu teuer. Sie hielt Svea auf dem Arm, drehte sich weg, um die Kleine abzuschirmen, als er die Plastikflasche auf den Boden schmiss. Henry drückte sich an ihre Beine, versuchte, sich hinter ihr zu verstecken. Stocksteif steht sie jetzt vor der Wohnungstür, die Hand mit dem Schlüssel wie eingefroren in der Luft. Mit dem anderen Arm balanciert sie drei Einkaufstüten, ihre Handtasche und Roberts Hemden, die sie aus der Reinigung geholt hat. Plötzlich dreht sie sich um, rennt die drei Stockwerke nach unten. Vor dem Haus wendet sie sich nach links, sie zögert keinen Moment. Roberts Hemden stopft sie in den Müllcontainer. Die Kinder sind überrascht, weil sie sie heute so früh abholt. Ein wichtiger Arzttermin, erklärt sie den Erzieherinnen. Ohne zu murren ziehen Svea und Henry Schuhe und Jacken an, freuen sich über ihre heute so fröhliche Mama. Vor dem Kindergarten nimmt sie beide Kinder an die Hand. Wir machen heute einen Ausflug, erklärt sie lächelnd. Erst muss ich noch kurz was erledigen und dann fahren wir mit dem Zug zu Oma Renate. Das Polizeirevier liegt gleich um die Ecke.
Danke. Das ist
Gerne.
eine von meinen Lieblingsgeschichten. Die zweite Lieblingsgeschichte ist Bananenschweigen, wobei es wirklich sehr schwer ist, überhaupt Lieblingsgeschichten in deinem Buch sich auszusuchen, weil ich wirklich, ich habe es in einem, ich glaube, in zwei Abenden habe ich es weggesüchtet. Also beim Einschlafen. Ich lese ja, wenn alle Kinder schlafen, im Bett. Und dann lese ich so viel ich kann, dass die Augen zufallen.
Ah, das
Also.
freut mich, danke.
Das ist also Flash Fiction für alle, die es noch nicht kannten. Praktisch wie ein Blitzlicht auf eine Szene. Und ich
Genau.
finde, mich berührt einfach bei der Geschichte so sehr, wie man, also man schafft, du schaffst es einfach, dass man wirklich mit dieser Frau an dieser Wohnungstür steht, den Flashback hat und so mit ihr in dieser Entscheidung ist und gleichzeitig auch noch die Erleichterung fühlt mit ihr. Und gleichzeitig denkt man so als Frau auch, oh Scheiße, da kommt jetzt einiges, einiges, einiges. Aber der Mut, der in diesen paar Zeilen steckt, ist so kraftvoll, finde ich, dass mich diese Geschichte wirklich sehr gepackt hat. Obwohl es eben wirklich in deinem kleinen Büchlein, es ist nur eine Seite.
Ja, es ging mir auch darum zu zeigen, wie sehr eben ein winzig kleiner Moment dann auch alles ändern kann. Ja, also der Augenblick, in dem sie den Mut fasst oder den Mut zusammennimmt und einfach diesen Schritt macht, sich umdreht und die Treppe wieder runterläuft, das ist eben der entscheidende Moment. Das ist der Moment, der ihr weiteres Leben in die neuen Bahnen lenkt letztlich. Und genau, da reicht eben manchmal auch eine Sekunde oder noch weniger.
Wie ist das Feedback, das du bis jetzt bekommen hast? Wie fühlt es sich jetzt an, wenn du da rausgehst mit deinem Buch? Du hattest Lesungen, du hattest eine Buchparty, du warst auf der Buchmesse und du gehst nicht hin als Lehrerin, sondern du gehst hin als Autorin. Knabbert dein Imposter-Syndrom irgendwo an der linken kleinen Zehe und sagt, gleich fällt irgendjemandem auf, dass du zwar Literaturwissenschaft studiert hast und 5 Trillionen Bücher gelesen hast und schon dein ganzes Leben schreibst und du auch Bücher veröffentlicht hast, aber gleich fällt jemandem auf, dass du eigentlich nur eine Lehrerin bist.
Ja, natürlich, das ist immer da, aber ich versuche es möglichst klein zu halten, das Imposter-Syndrom. Das Feedback ist gigantisch. Also das ist wirklich richtig, richtig krass, weil mich auch so fasziniert, dass jeder, der mir bisher Feedback zu dem Buch gegeben hat, eine andere Geschichte am liebsten mochte. Was ganz klar eben zeigt, dass sich irgendwie jeder Mensch davon angesprochen fühlt, von irgendwas. Auch Männer. Ich hatte tatsächlich auch schon einige Männer bei Lesungen und habe natürlich auch Männer im Bekanntenkreis, die die Texte jetzt lesen und die sich dann von Texten angesprochen fühlen, was ich auch richtig toll finde. Es fasziniert mich auch sehr, dass zum Beispiel Frauen, die in ähnlichen Lebenssituationen sind, also im ähnlichen Alter, vielleicht ähnlich viele Kinder, die auch im ähnlichen Alter sind und so, dass die sich dann aber auch jeweils von anderen Geschichten angesprochen fühlen und diese oder jene mehr so zu ihrer Geschichte auserkoren haben. Das finde ich auch echt richtig schön. Ja, und insgesamt ist einfach, das Ganze ist toll. Also das Gefühl, das ich habe, wenn ich da bei so einer Lesung bin, dass da wirklich Leute jetzt gekommen sind, um meine Geschichten zu hören von mir, macht mich einfach auch unglaublich stolz. Also, dass ich da die Möglichkeit habe, mein Geschriebenes mit Menschen zu teilen, die sich dafür interessieren, ist ja, letztlich alles, was ich mal erreichen wollte. Und jetzt ist es da. Und ja, es ist immer noch manchmal so, dass ich es gar nicht richtig glauben kann. Ich bin jetzt in einem Podcast. Ich höre normalerweise Podcasts. Ich bin zu Gast in einem Podcast. Unglaublich. Ja, und einfach, das fing, glaube ich, dieses, dass das Imposter-Syndrom so immer kleiner und immer kleiner wurde, fing, glaube ich, einfach auch damit an, wie der Verlag auf die Geschichten reagiert hat. Da ist es tatsächlich so, dass die ein Team sind, das gemeinsam entscheidet, welche Titel ins Verlagsprogramm aufgenommen werden. Und das wird, ist auch keine Mehrheitsentscheidung, sondern es muss quasi eine einstimmige Entscheidung sein. Und auch das Team ist recht divers, was Geschlecht und Alter und so angeht. Und als da eben die Rückmeldung kam, ja, wir fanden alle deine Geschichten toll und wir möchten die gern haben, da fing es, glaube ich, schon so an, dass das Imposter-Syndrom so etwas kleiner gehalten wurde. Und ja, ich erfahre einfach von denen auch so viel positive Resonanz und so viel Unterstützung und so. Und das trägt alles dazu bei, dass ich, wie gesagt, eben im Frühling das erste Mal gesagt habe, ich schreibe Bücher.
Großartig. Hast du das Gefühl, dass du da besonderes Glück hattest mit deinem Verlag? Weil ich immer mal wieder auch mit Menschen spreche, die sagen, du, ich habe da diese Freundin, irgendwie der Verlag kümmert sich nicht so richtig gut um das Buch. Kann die nicht mal zu dir im Podcast kommen? Oder auch ganz viele Autorinnen, die mir schreiben und sagen, darf ich dir mein Buch schicken? Die praktisch selber in die PR gehen, in der Hoffnung, das Buch nochmal gut zu platzieren. Liebe Grüße, ich lese alles. Es dauert halt nur ein bisschen. Nachts halt. Bald hat das Kind einen Krippenplatz, dann kann ich mehr lesen. Ich habe mir schon vorgenommen, ich mache mir dann einen Vormittag, wo ich nur lese. Ich will nur
Boah,
lesen.
Luxus,
Ja.
Luxus.
Ob ich das durchhalte, weiß ich nicht, aber ich werde einfach mir sagen, es ist ein Job, Christina, tu es. Ja, zurück zur Frage. Glaubst du, dass du da großes Glück hattest? Du hast schon gesagt, die haben einen bestimmten Prozess auch, den sie gehen, wenn sie Bücher auswählen und bist du einfach auch beim sehr guten Verlag gelandet?
Also das bestimmt. Ich kann das natürlich jetzt schlecht beurteilen, weil ich ja sonst keinen Verlag habe. Der Kinderbuchverlag hat so gut wie gar keine Werbung gemacht. Deswegen würde ich sagen, ja, da war es tatsächlich so, dass ich ganz viel in die Werbung gegangen bin. Kann ich aber auch nicht vergleichen, weil das eben der einzige Kinderbuchverlag war, mit dem ich zu tun hatte. Ich könnte mir eventuell vorstellen, wenn man jetzt als eher Unbekannte oder sogar als Debütautorin bei einem großen Verlag veröffentlicht, dass da vielleicht tatsächlich nicht so viel Interesse oder so viel auch Budget oder Zeit oder so da ist, um da groß Werbung zu machen, weil das dann natürlich in die Bestseller-Autorinnen und Autoren gesteckt wird. Und fortfolgendes ist ja jetzt tatsächlich eben ein kleiner Verlag, der pro Jahr drei Titel rausbringt in seiner Reihe. Und also man merkt dem Team dort einfach auch an, dass die das mit sehr, sehr viel Liebe machen, dass ihnen einfach auch sehr viel persönlich dran liegt, habe ich den Eindruck. Und sie das wirklich, ja, mit Herzblut verfolgen. Deswegen, ich habe bestimmt Glück gehabt mit dem Verlag, ganz bestimmt. Aber ich kann jetzt eben schlecht beurteilen, wie es wäre, wenn die Geschichten woanders erschienen wären. Ja.
Was ist der Unterschied, wenn man Kurzgeschichten schreibt und wenn man einen Roman schreibt? Ist es einfach dein Format, dass du kürze Geschichten schreibst, oder ist eigentlich das ein erster Schritt hin zu einer längeren Geschichte?
Es ist eher so meinen Lebensumständen geschuldet. Also ich schreibe auch an einem Roman, der ungefähr so zu, ja, ich würde sagen, zwei Drittel, die Hälfte ungefähr fertig ist. Aber wenn man einen Roman schreibt, dann, oder wenn ich an dem Roman schreibe, dann brauche ich sehr viel Zeit, weil ich erstmal wieder richtig eintauchen muss in die Geschichte, in die Charaktere, in die Situation, in der die gerade sind, wo ich das letzte Mal aufgehört habe zu schreiben. Und das kriege ich nur hin, wenn ich wirklich weiß, ich habe jetzt einen halben oder einen ganzen Tag, wo ich mich damit beschäftigen kann. Und das kommt eben sehr selten vor.
Du hast auch zwei Kinder, das darf man
Genau,
vielleicht sagen.
die dann natürlich mich auch brauchen. Und dann, wie gesagt, habe ich eben auch noch einen Job, mit dem ich Geld verdiene. Und deswegen habe ich diese Zeit selten. Und bei kurzen Geschichten ist es eben eher so, dass man die dann tatsächlich auch mal in einem Rutsch zumindest skizziert. Also ich sage jetzt nicht, ich setze mich hin und schreibe die runter und dann sind die fertig, aber ich schaffe es dann in der Zeit, die mir eben bleibt, zumindest so das grobe Gerüst niederzuschreiben, so dass ich eben weiß, hier fängt's an, dann kommt es und am Ende sind wir an der und der Situation und kann es dann in Ruhe ausarbeiten. Aber wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auf jeden Fall mehr an meinem Roman schreiben. Ich hoffe einfach auch, also mein Sohn, der kleinere von beiden, ist ja jetzt auch schon 6 und kommt nächstes Jahr in die Schule und ich hoffe einfach, dass je selbstständiger er auch wird, umso mehr Zeit habe ich. Und ja, bis dahin schreibe ich eben Kurzgeschichten und ab und zu am Roman. Wobei es auch immer wieder Kurzgeschichten gibt, wo ich denke, ach, diese Figur würde ich eigentlich gern länger begleiten oder würde mehr über ihren Hintergrund noch darstellen oder aus dem, was dann wird oder so, weil eine Kurzgeschichte ja schon einfach immer eine Momentaufnahme ist und man auch die Charaktere wenig ausarbeitet und es wenig Nebenfiguren gibt. Und da hätte ich schon bei manchen Lust dazu, so ein bisschen ausführlicher mich damit zu beschäftigen. Aber vielleicht kommt das alles noch.
Ja, oder auch längere Kurzgeschichten. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich liebe Alice Munro, und die hat ja auch Kurzgeschichten geschrieben, die aber schon auch im Format länger sind.
Ja.
Und da ist ja dann vielleicht so eine Zwischenform. Schreibende Mütter, wollen wir darüber mal kurz reden? Also ich
Gerne.
muss immer so lachen. Meine Kunst und Mutterschaft, man schneidet sich ja so viel Zeit ab, indem man Kinder bekommt. Und gleichzeitig muss man sich ja auch sagen, ich kann nicht alle Leben gleichzeitig leben. Das ist halt nicht möglich.
Ja.
Aber Männer würden jetzt sagen, ach, da bewerbe ich mich in einem schönen Hotel um so ein Writers in Residency. Da lese
Ach
ich ab
Gott,
und zu
ja.
am Kaminfeuer, und den Rest der Zeit schaue ich auf die Ostsee und schreibe an meinem Buch.
Genau.
Oder warte mal, wo war Stuckrad Barre? der auch ein Kind hat, ich glaube mindestens eins, Das war offensichtlich nicht dabei und wollte nicht an den Strand und dann was essen und das, die Pommes sind scheiße, sondern er konnte in Ruhe seine Bücher schreiben. Wie soll das sein? Also, wie könnte in einer idealen Welt, wie könnten mehr Frauen aus ihren Schneckenhäusern kommen, ihre künstlerische Seele pflegen, ins Schaffen kommen, malen, fotografieren, schreiben und was da noch alles da draußen ist an künstlerischer Betätigung? Wie siehst du das? Wie ist dein größerer Blick auf schreibende Frauen?
Ja, schreibende Frauen haben es natürlich super schwer. Wie du sagst, weil sie die Zeit, die sie zum Schreiben benötigen, sich irgendwo aus der sonstigen Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, abschneiden müssen. Ich glaube, die meisten machen das ähnlich wie ich und nehmen Zeit vom eigenen Schlaf weg. Also mache ich das auch. Ich schreibe dann halt abends oder nachts oder ja, immer dann, wenn ich so ein bisschen Zeit habe. Ich glaube, es geht auch nicht mal nur um schreibende Mütter, sondern eben auch um Frauen, die in sonstiger Care-Arbeit eingebunden sind, sei es mit Eltern, sei es mit Angehörigen, um die sie sich kümmern müssen. Dann ist es, glaube ich, auch so, egal wie modern eine Beziehung ist, dass schon der Hauptteil der Hausarbeit und Familienarbeit sowieso auch an den Frauen hängen bleibt. Und ich musste gerade so lachen, als du dieses Writers Retreat da so beschrieben hast, weil kennst du wahrscheinlich, es gibt ja diese Gruppe Other Writers Need to Concentrate. Ist eine Gruppe von Frauen, ich glaube inzwischen auch Eltern, aber am Anfang waren es auf jeden Fall Frauen, die genau das angekreidet haben, dass eben gerade auch solche Schreibresidenzen, auf die man sich bewerben kann, letztlich für Mütter oder in Care-Arbeit eingebundene ja, Frauen zu Beginn letztlich überhaupt nicht möglich sind. Also diese Residenzen, auf die man sich da bewerben kann, haben ja so eine Mindestzeit meistens von einem Monat. Die meisten sind 3 Monate oder 6 Monate und beinhalten eine Präsenzpflicht, wo auch immer, sei es jetzt an der Ostsee oder als Stadtschreiber in irgendeiner größeren oder kleineren Stadt. Und geben aber eben gleichzeitig in den Anforderungen auch an, dass keine Angehörigen und keine Kinder mit zu diesen Residenzen können. Und die Gruppe Other Writers Need to Concentrate hat sich so benannt, weil eine ihrer Mitgliederinnen sich dann mal auf so eine Residenz beworben hat, in so einem Künstlerhaus, wo eben gleichzeitig mehrere, ich glaube, es ging auch um bildende Künstlerinnen und Künstler, aber eben auch schreibende Personen gleichzeitig zu Gast sind. Und sie hat eben angefragt, ob sie denn für die Residenz ihre Kinder mitbringen könnte. Und die Antwort war nein, weil other writers need to concentrate. Also weil sich die anderen konzentrieren können müssen, kann sie ihre Kinder nicht mitbringen. Und die sind da super aktiv darin, darauf hinzuarbeiten, dass solche Residenzen und solche Stipendien eben praktikabler werden für Frauen, für Menschen, die in Kindererziehung oder Care-Arbeit oder so eingebunden sind. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, also in meiner Lebenssituation, ich bräuchte gar keine 3 Monate an der Ostsee. Bei mir wäre es auch mal so, wenn mir jemand eine Woche irgendwo finanzieren würde ich schon, ich glaube, ich würde da so viel schreiben wie irgend so ein Mann in 6 Monaten an der Ostsee, weil ich einfach die Zeit sonst nicht habe und sie dann hätte.
Oder überleg mal, 6 Wochen in so einem schönen Alpenort. Die haben
Ja.
so ein Writers in Residency-Programm und 1000 Familienhotels außenrum, wo die einen Deal haben. Deine Kinder sind betreut und du kannst den ganzen Tag schreiben, 6 Wochen
Wäre
lang. Zwei
großartig.
Bücher fertig.
Da wäre mein
Zack.
Roman danach fertig und der zweite Band wahrscheinlich auch schon. Also es gibt so ganz langsam gibt es so Entwicklungen dahin, dass es dann tatsächlich auch mal die Möglichkeit gibt, ja, die Kinder irgendwie mitzubringen oder sich solche Residenzen auch zu teilen, dass dann mehrere Künstlerinnen die Residenz antreten und halt nicht 6 Monate bleiben, sondern jeder bleibt eben kürzere Zeit und so. Aber da sind wir, glaube ich, wirklich noch weit davon entfernt und da müssen noch sehr, sehr dicke Bretter sehr, sehr langsam durchbohrt werden. Ja, ansonsten schreibende Mütter. Es ist immer so, dass Leute, die mit mir übers Schreiben sprechen, mich fragen, ja, wie machst du das überhaupt? Also du hast ja noch Kinder und so. Ich glaube, Männer werden das nicht gefragt, die Kinder haben und schreiben. Oder dass ich gefragt werde, ja, wo sind die Kinder denn jetzt, wenn ich irgendwo lese? Ich glaube, auch da werden die Autoren nicht gefragt, wer betreut denn gerade ihre Kinder? Ich glaube, da wird davon ausgegangen, das machen halt die Mütter natürlich. Aber es ist eigentlich, finde ich, gerade umso mehr Anlass zu schreiben als Mutter und als Frau und zu zeigen, es geht. Die Situation ist eine schwierigere, die Herausforderung ist größer, aber es geht und es entstehen Texte, die wichtig sind für die Gesellschaft. Und das ist letztlich auch was, was ich meinen Kindern auch zeigen will. Also, dass ich denen eben zeige hier. Und manchmal sitze ich eben am Küchentisch und schreibe und nehme mir diese Zeit da und versuche irgendwie so viel wie möglich in der Zeit zu schaffen. Und sie sehen, eine Mutter kann auch kreativ arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig und daran arbeite ich.
Außerdem muss man es vielleicht umdeuten. Du stehst jetzt in einer sehr langen, langen Tradition von Autorinnen, die zunächst in ihrem Schaffen vielleicht immer belächelt wurden oder sich selbst belächelt haben, weil sie eben genau wie du nachts geschrieben haben, an Küchentischen geschrieben haben. Und da gibt es ja eine ganze Litanei von Frauen, die das gemacht haben, aber die jetzt in unserem kollektiven Gedächtnis zu den ganz Großen gehören. Und die haben alle am Küchentisch geschrieben und nachts. Oder
Ja.
erst, als die Kinder dann weg waren und sie sich befreien konnten aus bestimmten Zwängen.
Ja.
Wenn man es so sieht, ist es eigentlich schon wieder fast wild romantisch, auf eine sehr anstrengende Art und Weise.
Ja, man muss es sich halt schönreden.
Ja, da bin ich extrem gut drin für
Ja,
andere. Aber wie ist das dann bei dir zu Hause? Hast du ein eigenes Arbeitszimmer? Als Lehrerinnen haben doch immer eigene Arbeitszimmer, dachte ich, muss
Nee,
ich
ich
dann
habe keins.
korrigieren können und so.
Ich habe keins. Ich arbeite tatsächlich am Esstisch, was dazu führt, dass eben meine Arbeitszeit auch wirklich immer ganz krass begrenzt ist, weil zu Essenszeiten wird der Esstisch dann eben benötigt und dann muss ich meine Sachen auch wegräumen, weil so groß ist er auch nicht. Ich habe kein eigenes Arbeitszimmer. Ich habe einen sehr alten VW-Bus, in dem ich auch schreiben kann. Und den ich nutze, wenn es mal wirklich irgendwie ja zeitlich eng wird. Also wenn ich irgendwie eine Deadline einhalten will für irgendeinen Wettbewerb oder irgendeine Ausschreibung oder so, dann nehme ich diesen Bus und fahre den irgendwo hier in der Gegend auf irgendeinen Wanderparkplatz und park den da und kann dann schreiben, weil der hat eben auch einen Tisch und alles. Und das geht dann auch ganz gut. Aber ja, also so ein Schreiben, Zimmer, wie ich es gern hätte, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich das habe.
A room of one's own.
Ja, a room with a view.
Ja, genau. Vielleicht müssen wir das kurz erklären. Wir wohnen beide in Süddeutschland. Ich weiß sofort, was du meinst mit Wanderparkplatz. Es ist jetzt nicht irgendwie im Berg oder so, sondern wir wohnen beide im süddeutschen Raum in Baden-Württemberg. Und da ist es, also als ich hergezogen bin, fand ich das sehr erstaunlich, weil ich das nicht von, also ich komme aus Bayern, da gibt es das nicht. Wir machen das nicht, wir Bayern. Aber die Baden-Württemberger, die haben praktisch, du fährst so eine Bundesstraße lang und auf einmal parken rechts 10 Autos. Man denkt so, was ist da los? Und es ist einfach da ein schöner Weg.
Genau,
Also es
da
muss
ist
auch
dann
nicht
der
Schwäbische
Start.
Alb sein oder ein Wald oder so, sondern es gibt so Orte, da parken immer 5, 6 Autos standardmäßig, manchmal eben auch 10. Und man denkt, so ist dann fest irgendwo. Nein, das ist einfach ein Wanderparkplatz. Menschen ziehen Wanderschuhe an und haben einen Hund dabei oder Kinder oder laufen einfach nur so los und
Genau.
laufen in der Gegend rum. Das ist hier so eine Art Hobby. Das
Das ist
ist ein
interessant,
bisschen
weil
komisch.
ich lerne jetzt gerade echt von dir, dass es das nicht überall gibt. Ich dachte, das wäre so eine deutschlandweite Geschichte. Nein, das ist auch, also dann bringe ich den Leserinnen, den Hörerinnen und Hörern auch noch was bei. Also das ist tatsächlich auch so bezeichnet. Da ist dann so ein Schild, so ein kleines braunes Schild mit so zwei laufenden Menschen und da steht Wanderparkplatz.
Ja.
Genau.
Es gibt es auch, bei uns gibt es auch andere, also es gibt auch welche, wo kein Schild ist tatsächlich. Mir fällt da einer ein, da wollte ich schon immer mal, ich wollte da immer mal laufen, weil da stehen immer Autos. Leute, da muss irgendwas Schönes sein. Das
Ja,
reizt
wir
mich
wohnen halt auch
sehr.
einfach in der schönen Gegend, muss man schon auch sagen.
Richtig. Ja, ich finde schon. Gleichzeitig ist es halt nicht Berlin. Manchmal
Nee.
denke ich, vielleicht wären manche Dinge leichter, man würde in Berlin wohnen. Und dann denke ich wieder, nee, vielleicht ist gerade wichtig, was auch wo zu machen, wo nicht Berlin ist. Also eine andere Sicht auf die Welt zu bringen, die nicht aus einem Ballungszentrum rauskommt, sondern eben mit einem anderen Blick auf die Dinge. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen,
Ja,
aber
mit
das ist ein
Sicherheit.
anderes Thema.
Mit Sicherheit. Also ich wohne ja hier wirklich in so einem richtig kleinen Dorf, so richtig auf dem Land. Aus unserem Haus raus, 5 Minuten längstens steht man auf irgendwelchen Feldern oder im Wald oder so. Deswegen, also es ist überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwelchen Großstädten. Und ja, wahrscheinlich braucht man gerade hier auch Leute, die so arbeiten wie wir, die so schreiben wie wir oder tun, was sie tun.
Gleichzeitig habe ich auch schon mit Aktivistinnen gesprochen, für die es natürlich deutlich schwieriger ist, ihre Themen dann zu platzieren, weil es natürlich schon so eine Bubble gibt, so eine Aufmerksamkeitsbubble auch gerade hin nach Berlin. Und das stimmt schon, das ist dann wieder so, naja, das Ungleichgewicht. Also haltet die Augen offen da draußen, vor allem für Sachen, die mal nicht in Berlin sind. Es könnte interessant sein. Und
Genau.
gleichzeitig der Aufruf, liebe schöne Hotels in netter Gegend mit Kinderbetreuung. Hier gäbe es eine Romanautorin und sie würde vielleicht auch euer wunderschönen Ort, euer Hotel, irgendwo in den Danksagungen lobend erwähnen
Selbstverständlich, natürlich.
und würde sich da ewig erkenntlich zeigen. Und wer weiß, irgendwann bekommt sie den Deutschen Buchpreis und sagt, es wäre alles nicht möglich gewesen ohne das Hotel Post in Schwuppdiwupp.
Genau. Und ja, auch lange, lange nach meinem Ableben kann man dann das Hotel noch besuchen als Fan
Ja,
und so.
ja.
Also
Kann man davor stehen und
wenn man
sagen,
sich einfach
oh,
mal,
den hat
wenn
sie
man sich mal
geschrieben.
anguckt, was solche Orte, an denen irgendwie Goethe mal übernachtet hat, heute noch an touristischen Nachfragen erleben. Also da gibt es ganz viel Potenzial. Ich bin für alles offen.
Siehste? Oder hier hat einer der Manns mal den Füller in die Hand genommen. Wow, das
Ja,
ist eine große
genau.
Sache.
Ja.
Hier, wo ich wohne, ist ja Schiller geboren. Der war gar nicht lange da, aber es ist die Schillerstadt.
Ja.
Das
Natürlich.
Baby weggezogen. Klar, Schillerstadt.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Das
Aber Weimar
färbt
ist dann
lebenslang.
natürlich auch die Schillerstadt. Also man kann sich das auch so teilen.
Ja, locker, da gibt es noch ein paar.
Eben, eben. Ja.
Sehr gut. Jasmin, was sind deine nächsten Schritte mit dem Buch? Was steht an?
Also ich bin noch eine Weile bei Lesungen unterwegs mit dem Buch. Jetzt in 2 Wochen erstmal hier so in unserer Heimat, also am 9. November, glaube ich, in Stuttgart und ein bisschen in kleineren Orten und bin dann aber auch noch mal im weiteren Verlauf, so Dezember und Januar, ein bisschen in größerer Entfernung unterwegs. Ich lese auch noch mal in Berlin.
Sehr gut, das ist gut. Berlin ist
Genau, ich,
wichtig.
ja, auf jeden Fall und in Dortmund. Und sonst bin ich auch da weiterhin offen für Lesungseinladungen. Also ich lese sehr gern überall und unter allen Umständen aus meinem Buch. Ich kann davon eigentlich nicht genug kriegen. Genau, und ja, ansonsten schreibe ich weiter und hoffe, dass auch meine nächsten Texte irgendwo auf Resonanz stoßen. Genau.
Norbert ist bestellt in
Das
meinem
freut mich.
hier mir lieben Buchhandel. Dauert ein bisschen.
Dauert ein bisschen, das stimmt, ja.
Dauert ein bisschen, aber ist bestellt. Ich freue mich schon sehr. Und hier nochmal der Hinweis: Jasmin Rita, Orcawale, Erzählungen und Erinnerungen, erschienen bei Fortfolgendes dieses Jahr. Auf dem Cover sind zwei Orcawale. Eine
Genau, eine
große
Mama
und
und ihr
ein
Kind.
kleiner. Genau.
Genau.
Sehr gelungen, finde ich das übrigens.
Ja, finde ich
Das
auch. Ich durfte
Cover.
tatsächlich auch das ist, glaube ich, was nicht alle Verlage so handhaben. Ich durfte tatsächlich auch an der Covergestaltung mitwirken. Durfte mit entscheiden, was da drauf kommt. Durfte mir auch diesen farbigen Klecks aussuchen. Also die fortfolgendes Titel. Jeder Titel hat irgendeine Farbe, die dem Titel zugeordnet ist. Und da ist dann immer ein Klecks vorne mit auf dem Cover und dann haben die Vorsatzblätter und so innen im Buch auch dieselbe Farbe und ich durfte mir ein wunderschönes fliederfarbenes Lila aussuchen und bin deswegen, also das macht mich eigentlich noch mal glücklicher, dass ich auch tatsächlich so viel dran teilhaben durfte, wie das Buch jetzt aussieht, weil ich glaube, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, das ist auch nicht normal und macht mich umso glücklicher.
Ich kann es nur empfehlen. Das ist eine schnelle Lektüre für alle, die nicht viel Zeit haben, die ein Buch für die U-Bahn brauchen, zum Beispiel auch, finde ich hervorragend, zum Pendeln oder eben für abends zum Einschlafen, wenn man nicht ein ganzes Buch lesen möchte, sondern gerne was Abgeschlossenes. Dann doch mal wieder zu Kurzgeschichten greifen, zum Beispiel zu denen von Jasmin. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast,
Ich
in
danke
meinen
dir.
Podcast zu kommen. Ja, sehr gerne.
Ich danke dir. Wie gesagt, das sind noch so Erlebnisse, die ich gerade wirklich in mich aufsauge, weil, ja, wie gesagt, ich bin in einem Podcast. Normalerweise höre ich sie nur.
Großartig. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Dann lass dich damit durch den Tag tragen.
Auf jeden Fall.
Und dann hoffe ich auch, wir sehen uns bald wieder. Die Lesung in Stuttgart steht in meinem Kalender
Schön.
und ich hoffe, dass ich auch kommen kann.
Ja, das hoffe ich auch. Ich würde mich sehr freuen.
Dann sehen wir uns bald.
Genau.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Mayer und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.